Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Auch wenn wir für heute leider den Björn entschuldigen müssen, der hatte nämlich heute nicht die Möglichkeit bei uns zu sein, worüber er und wir natürlich auch sehr traurig sind. Was machen wir bei den alten Männern? Ihr wisst Bescheid, wir gehen zurück in die 80er und unterhalten uns über coole Rollenspiele aus dieser Zeit.
Über Rollenspiele.
Okay, fangen wir mal mit Rollenspielen.
Wir unterhalten uns über Spiele aus dieser Zeit.
Gerne mit Fokus auf Rollenspiel oder zumindest das, was man auch in der Zeit
als Schwerpunkt von Rollenspielähnlichen Aspekten.
Spiele, die man in dieser Zeit als Rollenspiel erfunden hat, wobei wir inzwischen schon in einem Zeitpunkt angekommen sind, wo das schon langsam, aber sicher wirklich eigentlich Rollenspiel wird. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei habe ich zwei der alten Männer. Da habe ich unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus. Hallo Chat.
Und dann habe ich noch den alten Jan ganz ohne Schmid Wagner.
Einen schönen guten Abend, Tag, Morgen.
Tag. So. Also, und heute zum Abschluss dieses Quartetts, dann werden wir danach in die Quinte eingehen, bin ich dran und darf was vorstellen. Und zwar stelle ich Lands of Adventure vor.
Sieht toll aus. Sieht
gut aus. Ja,
Lands of Adventure ist, wie man erkennen kann, eine Box.
Wow.
Und für diejenigen von euch, die sich damit auskennen, hier unten seht ihr schon das allseits beliebte Fantasy Games Unlimited Symbol, was natürlich für einige Dinge steht. Und auch hier lässt uns Fantasy Games Unlimited nicht im Stich, kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Na.
Was haben wir in dieser Box drin? Also, zum einen, ich mache die mal auf und stell das mal in die Mitte. Wir haben ein Heft. Bäm. So, dieses erste Heft, Regelheft, hat 32 Seiten.
Mhm.
Dann haben wir ein Culture Pack, ein Kulturpaket mit 28 Seiten.
Und ein wie immer nicht ganz in die Box passender Charakterbogen.
Genau, wie immer ein nicht ganz in die Box passender Charakterbogen, der immer so ein bisschen hängt, wie sich das gehört. Ja, ein Charakterbogen, einseitig, wobei dem hätte es gut getan, zweiseitig zu werden, aber offensichtlich dürfte er das nicht. Und dann fehlen noch die Würfel, die da mit drin sind, aber auch nur 2W10 sind.
Ganz kleine 2W10 aus billigen Plastikwaren garantiert.
Genau, da möchte ich eigentlich auch drauf wetten.
Die schon halb angenagt und abgerollt in der Box.
Die in der Box schon kaputt sind. Ja. Und dafür kannst du mit dem Maximal schützen.
So, also das ist mein Inhalt. Das heißt, ich habe in dieser Box nicht so unfassbar viel drin. Also nachdem man mal die Box aufgemacht hat, ist das eigentlich recht überschaublich.
Auch das möchte ich sagen, typisch für ein FGU.
Das Werk. Wäre, alles andere wäre gelogen.
Ja. Ja? Aber immerhin hattest du eine Box.
Immerhin hatte ich eine Box und ich hatte auch eine Box von einem mehr oder weniger professionellen Verlag.
Yes.
Ja. Also insofern.
Und du hast ein hübsches Artwork.
Das Artwork
in bunt.
Alter, ja, da werden wir auch noch. Kommen wir noch zu. Genau. Oh. Alter. Ich bin natürlich mal wieder ganz tief reingetaucht in das Ganze drum und dran. Ihr habt es vielleicht schon, der eine oder die andere hat es vielleicht schon erblickt. Die Designerin dieses Produkts ist Lee Gold. Mhm. Und Lee Gold hatten wir ja schon mal.
Mhm.
Da hatte nämlich der Jan tatsächlich schon was vorgestellt, nämlich damals Land of the Rising Sun.
Ja.
Das war auch von ihr, ist auch bei Fantasy Games Unlimited erhalten, auch eine schöne große Box. Und da ist tatsächlich auch deutlich mehr drin gewesen. Mhm. Also die Box war sehr, sehr voll. Ich glaube, wir gehen nicht zu weit, wenn man sagt, es ist ein sehr historisch basiertes Setting.
Ja.
So. Also, wobei es eine gelungene Mischung darstellt aus History und Mythos, die ganzen mythischen Aspekte, mythologischen Aspekte und so weiter, die sich rund um Japan entsprechend drehen, sind da auch durchaus mit reingeflossen. Das heißt, es ist kein trockenes Histo-Setting. Also das kann man nicht sagen. Das ist nicht wie Bushido, wo es was schon sehr, sehr trocken war. So, und für Land of the Rising Sun wurde sie auch echt, echt gelobt. Also hat viel, viel Zuspruch bekommen, war damals, kam sehr gut an. Hatte nur das Problem, dass es dann kollidiert ist, eben schlussendlich mit Bushido, was übernommen wurde. Und Bushido hat dann am Ende das Rennen gemacht, weil da einfach auch noch mehr Material kam. Aber zu Lee Gold nochmal. Aber Lee Gold ist tatsächlich jemand in dieser Szene, in dieser ganzen Rollenspiel-Community, die einen unglaublichen Ruf genießt. Und dafür gibt es echt gute Gründe. Die Frau ist schon seit einer ganzen Weile dabei und war immer unfassbar aktiv. Also wenn die heute aktiv wäre, wäre die im Fanfiction-Bereich eine absolute Megagröße.
Die ist heute noch aktiv.
Nee, nicht mehr.
Nee? Mm-mm. Also letztes Jahr gab es noch.
Es hat ist letztes Jahr geendet alles.
Oh.
Also 67 bis 69 hat sie nämlich das Fanfiction-Magazin The Third Foundation herausgebracht. Der ein oder andere wird sich vielleicht, also wenn ihr zum Beispiel momentan irgendwie Apple Plus guckt oder sowas, Foundation, Asimov und so weiter und so fort, also das war wirklich für Science Fiction, da wo ja ein Teil des Rollenspiels sozusagen hergekommen ist, aus diesem Science-Fiction-Bereich. Also von daher, da war sie schwer aktiv und hat aber nur von 67 bis 69 und hat dann aber 75 Alarums und Excursions
gegründet. Ja.
So, darüber hatten wir uns schon bei dir unterhalten. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern,
das dass war bei Rising Sun, haben wir da ganz viel drüber gesprochen.
Genau, da war ich, was war ich davon fasziniert? Ja. Wo ich wirklich. Und tatsächlich habe ich es geschafft, in der Zwischenzeit, was echt nicht leicht ist, kann ich euch sagen, es ist echt nicht einfach, habe ich es geschafft, dazu auch mal welche zu kriegen. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Es war anders als das, was ich erwartet habe.
Okay. Sagen wir es mal so.
So, und die hat das Magazin rausgebracht von 75 bis März 2025.
Uch. Ja.
Durchgängig.
Ja,
das jeden Monat.
Och.
So, und jeden Monat in dieser Dicke.
Hammer.
Ja. So, jeden Monat in dieser Dicke. Also zwischen 100 und 150 Seiten. Ich gebe dir mal einfach eins rüber. Und du darfst mal gucken, ob du Lust hättest, dir das durchzulesen. So.
Oh.
Das endete sehr schnell. So, okay. Aber das wurde... Das war, ja, danke. Du darfst da gleich mal deinen Eindruck teilen. Das ist... und zwar hat sie das Magazin fast 50 Jahre lang rausgebracht. Also es ist...
Immer auf der Schreibmaschine oder auch mal mit was anderem dann irgendwann?
Ich weiß, ich habe die moderneren Sachen nicht gesehen, aber das, was du da hast, ist ja schon Ausgabe 72.
Ja, stimmt, Nummer 72.
Ja. So, stammt auch mehr oder weniger aus der Zeit, wo wir hier sind. Also es ist Anfang der 80er. Genau, also 50 Jahre fast rausgebracht. Kurz vor dem 50. Geburtstag des Magazins hat sie es dann eingestellt, weil sie einfach gesagt hat, sie kann nicht mehr. So, also mit Ausgabe 593. Das ist einfach absurd. Das ist komplett.
Weil als ich Rising Sun gemacht habe, gab es das noch.
Ja, inzwischen halt nicht mehr.
Okay.
Inzwischen nicht mehr.
Boah.
Und was sie dann seit 1988 auch rausgebracht hat, ist das Magazin Xenophilkia.
Mhm.
So, darüber muss ich mich erst nochmal informieren, was genau das sein könnte. Und zwar sind da Lyrics, also Songtexte, für Filk-Musik drin.
Ja, was... Wenn ich das als Unkenntnismensch fragen darf,
quasi so eine Art wie Folk, aber eben mit einem starken Fantasy-Element.
Die Filkmusik ist eine Musikkultur, ein Genre und eine Gemeinschaft, die mit der Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Fangemeinde verbunden ist und eine Form der Fan-Kreativität darstellt. Das Genre existiert seit den frühen 1950er Jahren und wird vor allem seit Mitte der 1970er Jahre gespielt. Es erfreut sich im Underground einer Nischenbeliebtheit und hat eine treue Anhängerschaft. Also es ist wirklich Folk-Music mit... sagen wir mal, vor allen Dingen Science-Fiction-Lyric-Inhalten.
Science-Fiction also, und Fantasy. Also ich habe irgendwie Wolf Rider als
Song oder so.
Folk-Songs, irgendwie zwei CDs oder so.
Das ist Filk. Ich war auch sehr fasziniert.
Aber da ich wusste auch, dass sie da aktiv ist und dass sie da auch, sie macht auch selber Musik.
Das Magazin gibt es auch nicht mehr.
Ja, schade. Und also ihr Mann hat wir wohl sie mit einem Song auch gefreit.
Oh.
Ja.
Also auf jeden Fall großartig. Die Frau war unfassbar aktiv, was die für das Ganze gemacht hat. Ist wirklich absolut unglaublich. Möchtest du mal etwas sagen zu dem Lurums und den...
Also zunächst muss man verstehen, dass sie das als Herausgeberin betrieben hat.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig.
Selbst geschrieben.
Sie hat nichts davon selbst geschrieben und sie hat es im Normalfall auch nicht redigiert.
Sie hat aber auch Sachen selbst geschrieben.
Ja, aber...
Also in diesem Magazin, die ersten Seiten sind erstens sehr schwer leserlich, aber weil sie halt über einen Kopierer gejagt wurden und man immer noch die Rückseiten davon sieht und so. Aber die ersten vier Seiten sind, was man machen muss, damit man das gedruckt kriegt von ihr. Und das musst du bezahlen, damit sie es reindruckt. Du kannst entweder ihr Sachen im Nine-Hole-Stencil-Verfahren, also für den Lochdrucker oder im Vorholverfahren schicken. Und du kannst aber auch tatsächlich ihr 600 Kopien einfach schicken, wenn du es selber drucken möchtest. Die heftet sie dann hier rein.
Ja. Deswegen hat teilweise unterschiedlich farbiges Papier drin.
Genau, und so unterschiedlich farbiges und genau. Und deswegen wenn, wenn man über so 30 Typing Errors auf einer Seite hat, dann schreibt sie die nochmal neu. Das kostet aber dann. So. Und dann gibt es noch einen Spelling Guide, was man immer nicht, dass man Thief zum Beispiel IEF schreibt und nicht EIF. Und wenn it's mit Apostroph ist nicht richtig, wenn off it, geil. Und dann halt von wem die Sachen immer sind.
Aber auch völlig wahlloses Material drin.
Also und, es ist und wirklich genau, und halt wahllos. Einfach wirklich eine...
Ja, wenn du ihr das schickst, dann
wenn druckst
du
es schickst, ab. Du druckst es ab. Fertig. Also,
das ist wirklich... Genau. So.
Abgefahren. Und
wenn es dich interessiert, ich habe noch vier... Ich habe insgesamt vier Stück gekriegt. So, das heißt...
Das ist, ich kann mir das bitte einmal... Ich muss das einmal zeigen.
Das ist einfach unfassbar.
Das ist halt so eine typische Seite. Und man... Also... absolut unleserlich.
Als ich das recherchiert habe, gab es zumindest einen Teil als PDF.
Also ich habe mal was gesehen, aber ich bilde mir ein, das gesehen zu haben. Was außer wie ein normales
Heft mehr. Kannst du damit weitermachen?
Großartig.
So, also ich wusste, dass ich Jan damit eine große Freude machen kann. Das macht ihn voll heiß, ja. Also.
Und das sind auch einfach so, das ist auch wirklich Fanfiction und
alles.
Und Regeln und Abenteuer und Meinungen.
Das war sie ja auch so bekannt, weil ganz viele haben in ihrer Zeitschrift was abgedruckt und dann gab es Antworten darauf.
Ja.
Geil. Hier gibt es zum Beispiel Sexismus im Rollenspiel.
Wie gesagt, das, jedes einzelne dieser Magazine könntest du aufteilen, da könnten wir einzelne Folgen zu machen.
Mhm.
Also wir können so jedem Einzelnen könnten wir hier ohne Probleme sagen, so von wegen jeder von uns hier kriegt ein Viertel
und das auch. Noch mal 500, wie viel?
593.
593 Folgen.
Ja, das wird bestimmt spannend.
Und das sieht wirklich ongoing.
Also, ist.
Was Jerry als schwere Armbrust bezeichnet, ist in keiner Weise so schnell wie das, was er als Light Crossbow gemacht hat und behauptet, der Mechanismus von. Und das sind so. Das sind Diskussionen, ongoing discussions über mehrere Bände von Leuten, die das hier als Leserbrief einschicken über die Frage,
ob zwischendrin hätte man das als Foren bezeichnet.
Das hat ja,
das ist ja nur halt so über Leserbriefe geil. Im Fakt.
Ja, so. Weil Foren gab es noch nicht.
Ich weiß. Also ich finde es auf jeden Fall nur total faszinierend und ich denke, das kann
abgefahren.
Man, weil darauf lassen ganz viele andere Sachen gerade aus der Zeit führen sich darauf auch ein Stück weit zurück. Wobei wir uns jetzt hier schon im Zeitpunkt nähern, 83, wo das anfängt und verliert deutlich an Relevanz.
Ja.
Also deutlich weil an Relevanz.
Es beginnt ein Internet zu geben.
Nee, einfach weil die Leute nicht mehr auf diesem handschriftlichen, zentral gesammelten Ebene arbeiten, sondern dann hast du spielst C&D, dann machst du das mit dem Dragon Magazine und so weiter und so fort. Du brauchst nicht mehr das Fan-Magazin, über das diese Sachen dann dabei laufen und so weiter und so fort. Weil keiner von uns hatte davon was mitgekriegt. Und ich glaube, auch die allerwenigsten, die in den 80ern angefangen haben, in Amerika Rollenspiel zu spielen, hatten damit noch Kontakt. Das stammt aus einer früheren Kultur. Interessanterweise, wie ich finde, aber sehr viel näher an dem, was wir auch bei uns hatten, solche Sachen wie die Drachenbriefe oder so weiter und so fort. Also dann, das ist dann... Aber halt auch die Zeit, also die Sachen, aus denen Midgard entstanden ist und so weiter und so fort. Da werden wir aber auch noch zu kommen, weil da gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. So Jan, jetzt leg's mal wieder weg, bevor deine Faszination dich dazu bringt, dass du den restlichen Tag das dann lesen musst. Ja? So, was hat sie rausgebracht? Sie hat insgesamt eigentlich nur vier Bücher im Rollenspielbereich rausgebracht oder vier Produkte. Das eine war Land of the Rising Sun, dann Lands of Adventure und dann noch GURPS Japan und Vikings für ICE.
Ah.
Also das heißt, alles, was sie gemacht hat, war
History.
Sehr History. Lands of Adventure ist ein Fantasy-Rollenspiel. Kind of, möchte ich sagen.
Kommen wir noch zu.
Sie wurde übrigens auch im Jahr 2000 zu einer der 50 meist einflussreichen Leute in unserer Branche gewählt. Also das heißt, sie hat wirklich, wirklich, wirklich da viele Leute sehr nachhaltig beeindruckt. Immer noch eine von diesen traurigen Sachen, dass das faktisch für uns halt nie über den Teich gehört.
Kannte halt diese Alarms und Excursions-Sachen und sowas, kenne ich immer nur aus Zitaten
von woanders. Das
ist in Alarms und Excursions erschienen oder viel von dem Greg Stafford-Zeug und sowas.
Deswegen fand ich es aber so faszinierend, das dann mal auch wirklich zu sehen. Ich habe mal versucht, das zu lesen. Das kannst du vergessen.
Stream of Consciousness im besten Fall.
Das geht nicht.
Also seitenweise ohne Punkt und Komma Sachen runtergedruckt.
Dafür fehlt mir heute einfach völlig die Zeit auch, muss ich sagen. Da ist einfach schon alles vorbei mit. So, aber komm, lass es liegen, Jan. Böser Jan. Kommen wir mal zum Cover, weil das gilt als eines der coolsten Cover dieses Zeichners. Mhm. Das Lustige daran ist, dass mir der Name erstmal gar nichts gesagt hat, weil das ist Bill Willingham. Ich gehe davon aus, das sagt keinem von euch wirklich was. Ne? Der ist später Comic-Künstler geworden, hat dann für Elementals und Fables gezeichnet.
Genau, da stimmt.
Und ja, in den frühen 70ern und den frühen 80ern war er bei TSA angestellt.
Okay.
Und der hat ein Cover gemacht, von dem ich mir sicher bin, dass es ihr beide auf jeden Fall und wahrscheinlich auch fast alle von euch da draußen wirklich kennen. Nämlich das hier.
Ah ja,
okay.
Die Begegnung auf dem Knochen.
Das ist ja lustig.
Ja.
Das stammt auch von ihm. Also was ja ein, das ist eins, das haben wir alle mal in der Zeit gesehen. Das ist selbst heute geistert das ja noch rum. Nicht, dass das irgendwas mit dem Inhalt des Abenteuers zu tun hätte, aber es sieht halt cool aus und es hat mich damals auch total eben abgeholt. Aber das hier gilt als das mit Abstand beste Cover, was er überhaupt
gezeigt hat. Das sieht tatsächlich schon sehr wie das Elementals aus. Also die okay.
Genau, also Comics. Das ist von ihm. Und wird von vielen Leuten auch im Internet, wie gesagt, als sein bestes Cover überhaupt gewertet. Also sehr faszinierend mit dem Manticore und so weiter und so fort. Gut. In Artwork ist von Michael Kucharski. Mhm. Den kennt man auch. Also das ist so ein typischer Wiedererkennungsfaktor, den ich bin mir sicher, da fallen allen von euch irgendwelche Dinge dann auch dazu ein, wo ihr sagt, so, ja, den kenne ich. Die Art von Bild ist in der Zeit halt sehr verbreitet. Das heißt, der ist in vielen Fantasy Games Unlimited Sachen drin gewesen, aber eben zum Beispiel auch Palladium.
Mhm. Ist der, ja, so ein bisschen also so ein ganz ticken Cartoon irgendwie aussieht.
Genau. Mit viel Schwarz-Weiß-Klar. Und so weiter. Also das ist von ihm. Der arbeitet übrigens auch heute noch als Illustrator.
Okay.
Finde ich sehr abgefahren, hat ein bisschen was zu gefunden. Aber auch durchaus für sehr, sehr andere Sachen dann natürlich, klar. So. Bücher, grundlegender Aufbau. Eins muss man sagen, das Layout ist grundlegend gesehen sauber. Ja, also so wie in der Zeit gut. Eben die Sachen von Fantasy.
FGU-Standard.
Ja, es ist FGU-Standard. Ja.
Ja.
Sauberes Layout an der Stelle, selbst wenn es nicht größer ist als deins. Ich würde sagen, es ist einen halben Punkt größer als das, was du hattest.
Bisschen,
aber es ist zumindest sauberer gelayoutet und so weiter und so fort.
Ja, und es ist gedruckt.
Es ist gedruckt und nicht kopiert und so weiter und so fort. Was auch faszinierend ist, wir haben wieder einen typischen COSIM-Aufbau, also so dieses 1.1, 2.0, 2.1, 2.2. Also damit alleine befinden wir uns im Jahre 1983 eigentlich schon hinter der Zeit.
Ja.
So hat in der Zeit
waren so sehen dann alle FGU-Sachen aus.
Rollenspiel nicht mehr aufgebaut. Die Bilder, die drin sind, wie gesagt, sind gut. Insgesamt ist aber eindeutig ein FGU-Produkt. Also das hättest du mir so hinlegen können, ohne dass ich weiß, von wem es ist, außen abgerissen. Und da hätte ich dir gesagt, das ist ein FGU-Produkt. Also davon haben wir es ja inzwischen oft genug gehabt. Die haben einfach so, sagen wir mal, ihren Style. Das Ganze beginnt, faszinierend für 83, mit einem Vorwort der Autorin, was eigentlich in der Zeit auch schon nicht mehr üblich ist. Also nicht in der Weise zumindest. Das Vorwort, weil ich es so faszinierend finde, habe ich dann auch mal übersetzt. Und das beginnt mit ein paar Absätze vom Autor, beziehungsweise von der Autorin, was übrigens genau derselbe Anfang ist, den sie auch immer in ihrem Magazin benutzt. Da beginnt sie immer mit a few words, das ist dann durchgestrichen, paragraphs, also ein paar Absätze der Autorin. Ich habe fast meine gesamte Spielerkarriere lang Regeln geschrieben und überarbeitet, seit ich 1974 ein Zauberpunktesystem für D&D entwickelt habe. 1975 gründete ich einen Amateurverlag namens Allurums and Excursions, um Rollenspielern die Möglichkeit zu geben, neue Regelergänzungen und Änderungen frei miteinander zu diskutieren, ohne dass diese zuvor durch eine Leserbriefkolumne gefiltert worden mussten. A&E erscheint nach wie vor mit einer internationalen Riege von Mitwirkenden und umfasst 150 vervielfältigte, das steht wirklich so drin, vervielfältigte Seiten pro Monat. Neuabonnenten und Mitwirkende sind übrigens weiterhin willkommen. Sehr schön. 1980 schrieb ich Land of the Rising Sun, eine Adaption des Chivalry and Sorcery Systems für das mittelalterliche Japan, veröffentlicht von FGU. Dieses Spiel versuchte sowohl historische Genauigkeit in Bezug auf japanische Geschichte und Legenden zu gewährleisten, als auch die Verwendung des recht komplexen Chivalry and Sorcery Kampf- und Magiesystems. All die Jahre hatte ich von dem idealen Rollenspielsystem geträumt. Ihr seht da ein Muster, was in diesen Jahren sich überall durchzieht. Es würde ein Minimum an Würfeln und ein Maximum an Rollenspiel beinhalten. Kämpfe würden schnell ablaufen, aber nicht zwangsläufig tödlich enden. Und die Spieler könnten die Wahl der verschiedenen Kampftaktiken ihrer Charaktere ausleben. Magie wäre einfach zu spielen, würde sich aber so anfühlen, als würde der Magier etwas Kompliziertes und Geheimnisvolles tun. Wunder würden eher vom Willen der Gottheit als vom Kleriker abhängen. Das System wäre so flexibel, dass ein Charakter alles tun könnte, was dem Spieler einfällt. Einen Bierkrug durch die Taverne werfen, auf einem Seil balancieren, was auch immer. Weil ich das spannend finde, dass das Beispiele sind, die eigentlich so ganz typische Basis-Fantasy-Aktionen sind. Und der Charakterbogen wäre nur eine Seite lang. Das haben wir geschafft, at a price. Mit gerade so vielen Informationen, dass nur der Spielleiter während des Spiels in die Regeln schauen müsste. Nun, das perfekte System muss noch geschrieben werden. Aber Lands of Adventure ist ein guter Anfang, um die Ziele zu erreichen, von denen ich geträumt habe. Zumindest für mich und meine Testspieler. Sehr schön. Apropos, ich möchte mich bei, jetzt kommen ein paar Namen, die aber allesamt aus ihrer Spielgruppe eben effektiv stammen und ihrem Mann bedanken. Mein Dank gilt auch dem Mitwirkenden von A&E, die mir mit ihrer Unterstützung und Kritik geholfen haben, verschiedene Abschnitte der Regeln auszuarbeiten. Mhm. I bet. So. Schön an dem Ganzen, und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu dem, was wir in der letzten Zeit so oft hatten, ist, ich habe direkt am Anfang hier einen Abschnitt, wo alle Abkürzungen drauf sind.
Yeah!
Erste Seite, alle Abkürzungen. Ah,
du Glückliche!
Alle Abkürzungen, ja. Das war auch gut so. So, also, alle Abkürzungen. Fangen wir mal an mit der Charaktererschaffung. Und dafür nehmen wir mal diesen Charakterbogen, weil das ist nicht ganz unwichtig. Also, wir erschaffen als erstes mal unsere Eigenschaften. So. Aber, Charakteristiken, wie sie sie nennen, was ich sehr cool finde, das habe ich noch nie woanders gesehen, es gibt diese Version auf der Rückseite des Heftes. Das ist kein fertiger Charakter, kein ausgefüllter, sondern der zeigt dir, wo, welchen Abschnitt du die Regel dazu findest für die Charaktererschaffung.
Ah, das ist ja cool.
Das muss ich sagen, fand ich mal wirklich smart. Richtig, richtig smart. Also wenn ich was zum Thema Money at Home wissen will, muss ich nur 14.2 nachschlagen.
Ja, geil.
Das ist mal nicht schlecht, ne?
Ja.
Fand ich auch mal wirklich eine schöne Sache. So, wir erschaffen jetzt diesen Charakter. Und zwar haben wir die Fähigkeit CRF. Für was könnte das stehen? Weiß ja jeder sofort Bescheid.
Craft.
Ah, was könnte es sonst sein?
Na klar,
Craft. CRF-Logo. Ja. So, das würfeln wir aus mit einem W20.
Ja.
Davon gibt es ein abhängiges Attribut, das ist das nebendran Dex. An deiner Craft, an deiner Fertigkeit hängt auch deine Geschicklichkeit.
Ja.
Also das heißt, du hast Fertigkeit und dann hast du Geschicklichkeit. Und die wird berechnet mit der Hälfte deines Crafts plus ein W10.
Okay.
Dann haben wir dein Talent, dein Tal,
ist
dein Talent. Was genau die Unterscheidung ist, ist auch so eine relative Geschichte. Also das wird dann hier durchaus auch mal gesagt. Da gibt es eine ganz, ganz klare Einteilung. Die Craft wird benutzt, um physische Gegenstände zu erschaffen oder zu verstehen.
Mhm.
Und das Talent ist für magische Sachen.
Also, okay.
Das kann man aber von den Begrifflichkeiten erstmal in keiner Weise ableiten.
So. Wenn man es weiß, im Nachhinein.
Naja, also ich hätte jetzt bei Craft gehe ich eigentlich immer von Handwerk aus.
Mhm.
Bei Talent ist halt meistens so.
Klavierspielen sein.
Ja, genau. Nee, wollte ich gerade sagen, also mit Magie, Geist hat das gar nichts zu tun. Das ist einfach das Talent. Also
okay, aber du kannst den Begriff so aufladen und dann weiß man es ja.
Und davon gibt es ein abhängiges Attribut, nämlich VCE. Für was könnte das stehen?
Voice.
Voice, genau. Voice. Das steht für Voice. Weil eindeutig, je besser dein magisches Talent ist, desto besser ist deine Stimme. Ja. Das heißt, da musst du dein Talent durch zwei teilen plus ein W10.
Ja.
Dann haben wir die Intelligenz.
Ja.
So, ja, die wird nicht mit einem W20 bestimmt.
Ja.
Auch wenn es ein Leitattribut ist. Also die ganzen Rechten sind sozusagen Leitattribute, die Linken sind dann irgendwie... und zwar ist das dein Craft plus dein Talent plus ein W20 geteilt durch 3.
Ja, Logo. Mhm.
Was auch sonst. Dazu gibt es ein abgeteiltes Talent namens PRU. Wofür könnte das stehen?
Prudence.
Alter, bist du gut. Hast du es irgendwo gelesen?
Das kannte ich noch.
Das kanntest du noch aus Chimlin's Oswald. Ja. Okay, also Prudence, auf gut Deutsch deine Besonnenheit. Deine Intelligenz bestimmt auch deine Besonnenheit. Das berechnet sich dann wieder durch deine Intelligenz geteilt durch 2 plus ein W10.
Mhm.
Dann haben wir als primäres Attribut dein Aussehen.
Appearance.
Aussehen ist ein W20 und davon leitet sich ab
die Agility.
Deine Agility, also deine Gewandtheit, weil das bedeutet, dass du einfach dich viel sanfter bewegen kannst.
Okay,
das ist jetzt schon wirklich ein weiter mentaler Sprung, aber da merkst du, da musst du was in ein
und dasselbe System gedrückt werden. System reingekommen,
Es musste irgendwie da reingedrückt werden, gibst du nichts.
Ich finde aber auch schön, dass das sozusagen das Leittalent dann Appearance ist. Man hätte ja auch sagen können, das Leittalent ist Agility und dann kommt die Appearance, aber okay. Nee,
ist anders.
Die linke Reihe von Leittalenten ist schon eine weirde Zusammenstellung von
das. Ja, Stärke bestimmt dann wiederum, also abgeleitet ist die Konstitution.
Ja.
Und dann haben wir Charisma. Charisma ist was ganz Besonderes, weil das ist deine Stimme plus deine Intelligenz plus dein Aussehen plus deine Stärke plus ein W20 geteilt durch 5.
Ja, natürlich.
Durch 5.
Ja, natürlich, weil das ist ja 5.
Das kann man auch nicht hätte man nicht hinter die Appearance zum Beispiel hängen können, weil das wäre zu wenig gewesen.
Das wäre meine erste Vermutung gewesen.
Ja, nee, aber das ist nicht so.
Ist es aber natürlich nicht. Okay, gut. Also ihr seht schon, wir haben einiges, was wir ausrechnen müssen. Dann können wir natürlich durchrechnen, so von wegen, was ist unsere Größe, was ist unser Gewicht. Da gibt es dann aber mehr so Angaben mit dem, wenn du so und so viel stärker bist als Konstitution, bist du wahrscheinlich eher weiblich, ansonsten bist du eher männlich und so weiter und so fort. Und verschiedene Größen, wie viel, ob du eher leicht gebaut bist oder ob du eher schwer gebaut bist, dann alle möglichen Dinge. Also, das heißt, wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel auf dem Ganzen. Und dann haben wir mögliche Erschaffung von Nichtmenschen. Da haben wir so Regeln dann für, wie werden die ausgewürfelt, wenn ich Elfen erschaffen will, wenn ich Zwerge oder Gnome erschaffen will, wenn ich Oger oder Trolle erschaffen will, wenn ich Riesen erschaffen will. Ich kann sogar Tiere damit erschaffen. Also auch das ist damit möglich. Nachdem ich das alles durchhabe bei dem Ganzen, machen wir weiter mit unserer, was ist das nächste, was wichtig ist?
Skills?
Nein, unsere Frömmigkeit.
Ach.
So. Also, es ist so einfach ganz, ganz klar. Ja. Wir müssen erstmal unsere Frömmigkeit berechnen. Die wird nicht gewürfelt, und das war eine spannende Geschichte, sondern du entscheidest dich, wie viele Gebote deines Gottes du wirklich einhältst, und die bestimmt deine Frömmigkeit. Mhm. Also sowas zum Beispiel mit, nimmst du an den religiösen Festivitäten teil? Nur an den großen oder auch an den kleinen? Oder konvertierst du jedes Jahr mindestens eine Person? Also spielst du die Zeugen Jehovas und läufst von Tür zu Tür und sowas dann dabei. Und je mehr du das hast, desto höher ist dein Frömmigkeitswert.
Okay.
Dann im Gegenzug dazu gibt es auch Blasphemie, die du begehen kannst. Die würde den Wert dann wieder senken. Und wenn du den dann senkst, weil du was getan hast, dann musst du dafür Buße tun. Wenn du dafür Buße tust, dann muss ich das erst wieder aufbauen, damit dieser Wert sich wieder erhöht und so weiter und so fort. Also du hast einen wirklich, wir sind in der Erschaffung und haben aber sofort natürlich, wie ich das gehört, direkt noch ein komplexes System mit weiteren Dingen da drin, die Frömmigkeit, ohne dass ich weiß, was mache ich eigentlich
mit dieser
Frömmigkeit, aber erstmal habe ich eine Frömmigkeit. Dann wird das Charisma nochmal genauer bestimmt, weil das Charisma ist nicht das Charisma, wie wir das, was wir da drunter verstehen. Und würden wir normalerweise drunter verstehen, da würfelst du drauf, wenn du versuchen willst, Leute zu überzeugen oder sonst irgendwie was. Sondern dein Charisma steht eher dafür, welches Maß an Einfluss du in der aktuellen Situation hast. Also wenn du zum Beispiel angesehen bist aufgrund deines Status in der Umgebung, in der du bist, dann steigert das auch für diese Zeit dein Charisma. Also das Charisma, was du berechnest, ist dein Grundcharisma. Wenn du aber zum Beispiel gefesselt bist und gerade zusammengetreten wurdest, sinkt dein Charisma für diese Zeit und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist mehr, wie viel Einfluss hast du aufgrund deiner Persönlichkeit, deines Status, deines Geldes, welchen anderen Statussymbolen in dieser jeweiligen Situation.
Okay.
Auch mal was sehr Abgefahrenes, ja. Aber natürlich auch wieder mit viel Material dabei. Mhm. Dann haben wir einen Abschnitt, den fand ich auch sehr spannend, zum Thema, wie können wir eigentlich jetzt einen Charakter ausgehend von den Charakteristika, die ich habe, spielen?
Mhm.
Also Rollenspiel ja. dabei. Da merkt man aber auch sehr deutlich, wir sind zwar im Jahre 1983, aber das stammt hundertprozentig aus der Schule der 70er. Mhm. Also das, was wir hier erklärt bekommen, ist für jemanden, 78 war das eine interessante Neuerung.
Ja.
5 Jahre später, im Jahr 1983, ist das mehr so ein ja, ja
klar,
ist halt das, was wir spielen. Ne? Also ja. so in Character bleiben, die Charakteristik als Leitlinien auch für das Verhalten des Charakters nehmen, also wenn ich eine hohe Intelligenz habe oder wenn ich ein hohes Charisma habe oder sowas. Man zeigt als Charakter Selbstvertrauen da, wo man gut ist und kann Nervosität zeigen da, wo man schlechte Werte hat. Und ganz wichtig ist der soziale Stand. Für alles der soziale Stand ganz wichtig. Das hat mich dann wiederum auch an so Sachen ja, wie Land of the Rising Sun und Chivalry Sorcerer. Also all dieses, da merkst du auch, wo wir hingehen mit dem Ganzen. Es ist sehr, sehr histo-based.
Mhm.
Also sehr historisch basiert in dem Ganzen. Immer der Status, der Status, der Status. Also bezieht sich aufs Charisma, bezieht sich aufs Rollenspiel. Also das macht einen großen Einfluss draus. Also gut, das kriege ich da alles dann erklärt. Und dann kommen wir direkt, was ist das Nächste, was wir brauchen? Vitality.
Ja,
so.
Klar. Wie viel
sind Points? Okay. Also, ja, was sind unsere Punkte? Und zwar haben wir 3 verschiedene Formen von Punkten. Das ist auch ja etwas, was wir in der Zeit gerne haben. Mit dem 1 reicht nicht.
Hitpoints sind so unrealistisch.
Genau, warum 1 nehmen, wenn ich auch stattdessen 3 nehmen kann?
Ja.
Und zwar haben wir als erstes mal die Ausdauer.
Ja.
Die ersetzt, genau, also das ist die Energy. Mhm. Energy, das wird dich ein bisschen an das erinnern, was du vorgestellt hast bei To Challenge Tomorrow. Es funktioniert aber am Ende ganz anders. Ich habe eine gewisse Menge Energie, die kann ich ausgeben, während ich agiere. Und die setzt sich zusammen aus meiner Prudence, also aus meiner Besonnenheit, aus meiner Agilität und meiner Stärke.
Mhm.
Fand ich auch eine, also ist halt einfach erstmal so. Und die wird für Zaubern benutzt, für das Tragen von Rüstung. Also wenn ich Rüstung trage, zieht das permanent was von meiner Energie ab, weil ich dafür Energie aufwenden musste, um das zu tun. Für schnelles Bewegen, für Angriffe und Verteidigung und um mich von Fehlschlägen zu erholen.
Mhm.
Kommen wir gleich nochmal beim Kampfsystem zu, dann werdet ihr besser verstehen, was damit gemeint ist. An der Stelle erklärt sich's gar nicht, weil ich kriege all das plus halt alle Ausrechensachen hier auf kürzestem Raum erklärt. Dann habe ich Regeneration von EP. Wie regeneriere ich das eigentlich? Und zwar regeneriert sich das für jede Stunde Pause oder für 4 Stunden Aktivität. Also wenn ich dann immer noch spazieren gehe oder sowas. Oder für einen Tag im Koma. Das ist wichtig, weil du kannst ins Koma fallen, wenn du entsprechend noch Schaden bekommst. Und dann regenerierst du 3 EP plus 1 EP plus 10 EP und LP, die du noch besitzt.
What?
Also, es läuft im Endeffekt drauf hinaus. Deine Energiepunkte erholen sich schneller, je mehr Energie du noch besitzt und je mehr Lebenspunkte du noch besitzt.
Genau, jetzt verstehe ich. Okay, das ist, alles klar. Macht Sinn. Je gesünder ich bin, das war nur ein Schramme versus...
Daraus ergibt sich, wenn du wirklich schwer verletzt bist, brauchst du sehr lange, um dich davon wieder zu erholen. Das ist das, was spätere Systeme einfach mit dem, um das erste Wound-Level zu bauen, brauchst du 3 Wochen, danach brauchst du 3 Tage, danach brauchst du 3 Stunden. Also so nach dem Motto.
Ja.
Das ist aber viel zu einfach. Weil das hier können wir...
Völlig ungenau.
Wollte ich gerade sagen, ist völlig ungenau.
Absolut.
Thema auf der Suche nach der Weltform.
Mhm.
So. Und zwar im besten Oldschool-Stil. Alles, was dazu gehört. Natürlich können wir auch unsere anderen beiden Punkte regenerieren, nämlich unsere Bodypoints, das sind unsere Trefferpunkte, und unser Life, das sind unsere Lebenspunkte. Mhm. Das eine wird durch dein Gewicht durch 10 bestimmt, also je mehr Masse du hast, desto mehr Bodypoints hast.
Ja.
Das geht durch Schaden verloren, bei Unmacht bist du auf 0. Weiterer Schaden geht dann gegen dein Life.
Mhm.
Also das heißt, dann bist du sozusagen leichte Verletzung versus schwere Verletzung oder sowas, könnte man es, glaube ich, sagen. Und sehr lustig, es gibt ja auch eine extra Regel dabei, wenn du ohnmächtig wirst, hast du aber noch eine Chance von deinen Lebenspunkte mal 5, um bevor du ohnmächtig wirst, noch mal einen Satz zu sagen. Ja, genau. Das war in dieser Regel. Und von der Sorte gibt es haufenweise hier drin. Die stehen da einfach irgendwo. Steht irgendeine so völlig so. Mit die habe ich hier nicht gerechnet, Regel. Ja? Die okay. Definitiv aus, du darfst noch mal Looms und Excursions hochhalten. Ja, das hat bestimmt das, jemand angemerkt. Und dafür bräuchten wir da auch noch Regeln.
Das war eine lustig, gute Idee hier auf Seite 23 in der Diskussion. Hat einer gesagt, so mache ich das bei mir immer.
Genau, so, und dann funktioniert das auch super.
Die Lachsschaumspeise.
Ja, genau. Die Lachsschaumspeise. Genau, die Lebenspunkte stehen wirklich für schwere Verletzungen. Und für jeden verlorenen Lebenspunkt hast du -2% auf alle Aktionen, die du durchführst. Also du siehst, wir sind uns auch nicht zu schade, um hier wirklich nitty-gritty zu werden. Da kennen wir gar nichts. Regenerieren von Bodypoints und Lebenspunkten. So, jetzt wird's hot. Ja? Das war die erste Stelle, wo ich dachte so, Alter. Ja, du regenerierst nämlich immer nur EP. Aber wenn du EP regenerierst, musst du die, statt dass du die dann bei EP lässt, erstmal in verlorene Lebenspunkte oder verlorene Bodypoints dann transferieren.
Okay. Ja, ja.
Dadurch bleibt es zwar alles ein System, aber es wird sehr vielschichtig. Der Term wird immer länger, um es mal so zu sagen. Und zwar regenerierst du für 5 EP, die du dafür ausgibst, einen Lebenspunkt. Oder für 2 EP, die du dafür ausgibst, einen Bodypunkt.
Mhm.
Ja?
Hm? Ja.
Die Chance, dass du allerdings überhaupt regenerierst, während du das tust, also wenn du Bodypoints oder Lebenspunkte verloren hast, ist 5% mal Anzahl deiner Lebenspunkte. Das heißt, dadurch verzögert sich das nochmal. Dann natürlich total,
ja, ja.
Weil du nicht unbedingt zwingend heilst.
Du heilst total langsam deine EP, aber die brauchst du wieder, um deine LP aufzubauen, die wiederum dann dafür sorgen, dass deine EP schneller heilen können.
Ja. Das heißt, also auf gut Deutsch, je mehr du hast, desto mehr kriegst du.
Ja.
Der Teufel scheißt dir buchstäblich auf den größten auf, könnte man sagen. Ja. Aber es ist echt, also wie gesagt, das musste ich auch zweimal durchlesen, um genau zu verstehen, um was es am Ende des Tages geht, weil das wird nicht erklärt.
Mhm.
Was da steht, es sind Bullet Points.
Mhm. Dusch, 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 dusch.
Ja. Erst wenn du die Also du kannst immer nur die Hälfte deiner übrigen EP umwandeln in Lebenspunkte oder Bodypoints. Und sobald du Lebenspunkte regeneriert hast, kannst du Bodypoints regenerieren.
Mhm.
So. Und ja.
Muss ich alle Lebenspoints regeneriert haben, bevor ich Bodypoints regenerieren kann? Ja, okay. Ich muss also meine Lebenspunkte voll haben, bevor ich anfangen kann, Bodypoints.
Genau. Und sobald du irgendwas von dem anderen verlierst und du regenerierst EP, musst du jedes Mal, wenn du EP regenerierst, erst drauf würfeln, ob die sich umwandeln.
Mhm.
Mhm. Ah, ich muss würfeln, ob sie sich wandeln.
Ja, diese 5% mal.
Ja, ja,
das ist doch nicht so schwer.
Ja,
guck mal. Also ich,
das ist klar.
So. Ja, ja. So. Und jetzt mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir sind auf Seite 3, nachdem ich diese Regeln erklärt habe.
Mhm.
Wir sind auf Seite 3 und davon ist
dicht.
Eine Seite Einleitung.
Ja, okay, das ist, so, das ist
ich,
dicht.
Ich habe euch faktisch genau diese Doppelseite erklärt und nicht mal in allen Details.
Okay.
Weil, also ich habe selten etwas so dicht gepacktes gelesen. Seltenst. Mhm. Seltenst. Und das Coole ist, alles komplett ohne Kontext.
Ja.
Ich habe keinerlei Einbindung mit irgendeinem Kontext. Ich habe nur diese Regel.
Okay.
Ich habe nur diese Regel. Alle Regeln sind auch super situativ. Es gibt keine generelle Linie, also nicht irgendwie was ich sagen könnte, so von wegen, ja, das zieht sich hier so und so durch oder dies und das und jenes, kann ich alles noch überhaupt nicht verkennen.
Okay.
Dann wechseln wir auch auf Seite 4. Ich will euch das ja nicht vorenthalten. Jetzt haben wir nämlich die ersten, wie soll man das sagen, optionalen Regeln. Gibt es nämlich auch ganz viele optionale Regeln
drin. Richtig.
Zum Beispiel für Belastungsregeln. Die sind aber auch wirklich, den merkst du an, dass sie eben aus sowas wie dem Allurums und Excursions eben einfach am Ende rauskommen. Und auch spezielle Regeln für Schubsen oder Drücken. Mit speziellen Regeln, ob ich es zum Beispiel schaffe, mich, wenn ich mit genug Anlauf versuche und den Troll überrasche, ob ich es schaffen kann, ihn so weit zur Seite zu schubsen, dass ich aus der Tür rausspringen kann. Okay. Alles mit sehr genauen Angaben, mit auch der Frage, wie weit ist meine Schubschance und so weiter und so fort. Also das, du kriegst da einiges mitgegeben und das zu erklären würde mich wahrscheinlich eine Seite jeweils kosten, aber das ist wirklich eine magische Fähigkeit, die sie hat. Sie kriegt das unter auf jeweils einer Viertelseite. Du hast halt keinerlei Erklärung dazu.
Genau, durch extreme Verdichtung.
Genau, und durch extreme Verdichtung bis in den Bereich von, du kriegst kein erklärendes Wort, aber du kriegst sehr viele Zahlen und Fakten irgendwie hingeschrieben. Wobei sie auch immer wieder, und das muss man wirklich positiv anmerken, Beispiele drin hat.
Mhm.
So, sie sind aber auch wichtig, weil sonst könntest du das, was oben drüber steht, zum Teil echt nicht verstehen. Also nicht im Ansatz verstehen. Das Skillsystem ist im Grunde genommen easy. Du hast ein W100-System, hast ein Prozentsystem. Du musst eben tatsächlich drunter würfeln, Gutes dafür. Interessant ist die Aufteilung der Fertigkeiten. Da haben wir, die sind aufgeteilt nach Kategorien.
Mhm.
Kommunikation, Wissen, Magie, Manipulation, wobei Manipulation manipulieren mit deinen Händen bedeutet.
Yeah. Mhm.
Wunder, Bewegung, Beobachtung, Überzeugung, Waffen, Nahkampf, Waffen, Fernkampf. Und alle von denen setzen sich zusammen aus einem Hauptfaktor und einem Nebenfaktor. Das heißt, du hast einen Prozentwert, das ist dann zum Beispiel, nehmen wir es mal hier oben, wir sind jetzt erst auf Seite 5 übrigens.
Ja, ja.
So, dann wird zum Beispiel Communication setzt sich zusammen aus deinem aus deiner Voice, also deine Stimme. Wert für deine Stimme.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Und dazu als Nebenfaktor deine Intelligenz und dein Charisma.
Ja.
Deine Stimme, das wird noch einfach berechnet, der Hauptfaktor ist zweimal deine Charakteristik.
Mhm.
Was nehmt ihr an, was für den Nebenfaktor gilt?
Die beiden Charakteristiken.
Nein. Rate mal, es ist so lustig.
Alle anderen Charakteristiken durch zwei. Außer diesen beiden.
Das wäre auch noch logisch.
Ja, nee.
Nein, es ist deine Charakteristik minus 10.
Ah, because why?
Weil dann ergeben sich auch negative Werte, wenn du nur einen Wert von 8 hast.
Ja, okay.
Okay.
Cool. Und das ist gut für alles.
Ist gut für alles, weil, wie gesagt, wir sind auf der Suche nach der Weltform.
Ja, okay.
So, und so rechnest du alle diese Dinge durch. Das hast du dann auch hier auf deinem Charakterbogen stehen, wo du die Sachen dann tatsächlich eintragen kannst. Allerdings auch ganz wichtig, hier oben dabei. Also, die zählen dann sozusagen schon mit zu deinen Eigenschaften, zu deinen Grundlagen. Bisher haben wir also genau diesen Bereich hier bearbeitet.
Mhm. Ja, wir sind ja auch erst auf Seite 5.
Ja, wir sind ja auch erst auf Seite 5. Was kann schief gehen? So.
Das ist, aber muss man jetzt natürlich sagen, nicht ganz unähnlich zum Beispiel Chivalry and Sorcery. Also es ist schon jetzt noch ein bisschen schlimmer als Chivalry and Sorcery, weil es praktisch noch mal eine Ableitungsstufe mehr hat.
Ja.
Aber auch dieses, es gibt diesen Wert, der macht das und das und der hängt mit dem so und so zusammen und davon ist das abgeleitet, das teilen wir da durch und dann zählen wir was dazu. Also dieses Additive, was ich ja hasse an Chivalry and Sorcery inzwischen, wir haben halt diese ganzen Werte, die müssen irgendwie aufgehen, weil es muss am Ende irgendwie 4x4 geben und es wird halt zusammengequetscht und scheiß drauf. Aber das war bei Trivial Source wie genauso. Du hast lauter Absätze gehabt, die alle nur eine Regel enthielten, nämlich wie man das berechnet, ohne zu wissen, was man damit tut.
Und aus genau diesem Geiste speist sich das Ganze.
Ja, ja.
Ganz eindeutig. Aber halt mit der Suche nach der Weiterentwicklung, aber in dem Ganzen.
Also genau, das heißt, Weiterentwicklung ist es ja auch, weil es ist eine Reihe, eine mehr. Ganze Reihe mehr. Eine
ganze Reihe mehr.
Ja.
Das sind unsere Hauptcharakteristiken, aber ich habe noch keine Skills. Also das heißt, das sind nur die Grundgruppen.
Ja.
Und darauf kann ich Spezialisierung setzen.
Mhm.
So, diese Spezialisierung, da kriege ich einen Punkt pro meinen Prudence Point. Also, für jeden meiner Besonderheit kriege ich einen Skill sozusagen. Ja. Also eine Spezialisierung ist wichtig. Das obere sind die Skills, das andere sind die Spezialisierung.
Mhm.
Und zwar kann ich maximal doppelt so viel haben, wie ich Besonderheit habe. Mhm. Nur so viel Skills kann ich überhaupt jemals lernen in meinem Leben. Mhm. Und pro 10%, die ich eine Spezialisierung steigere, steigert sich auch der Grundwert um 1.
Okay. Der
Grundwert von
der allgemein.
Wenn ich Communications
ganz viel mache, dann kriege ich anschließend
Es muss ja die Spezialisierung unter Communications sein.
Genau.
Ja, ja.
Seine Spezialisierung unter Communications, also, zum Beispiel Vorträge halten.
Genau.
Wenn wenn ich das mache, dann steige das um 10%, kriege ich plus 1% auf meine gesamte Gruppe.
Ja, ja, ja. Ja.
Das heißt, mein 10. Punkt ist tatsächlich auch gleichzeitig mein 11. Punkt.
Ist auch gleichzeitig dein 11. Punkt,
Alles klar.
Ich sehe, du hast verstanden. Ja, das wird. Genau, es wird.
Ja, ja.
So, und man kann aber maximal eine Spezialisierung je 10% Grundwert besitzen.
Ja.
Logisch. Auch das eine ganz wichtige Sache.
Mit, mit meinem 10. und 11. Punkt kann ich gleichzeitig dann auch wieder eine neue Spezialisierung potenziell anfangen.
Potenziell. Wenn du von 9 auf 10 dann damit kommst, genau, kannst du auch eine neue Spezialisierung anfangen, mit der du es dann insgesamt wieder weiter steigern kannst. Ja. Die Spezialisierungen sind abhängig von ihrer Fertigkeitsgrundlage, also von der Grundlage, also Communication, sind die eingeteilt nach einfach, normal, schwer. Was natürlich beeinflusst, wie schnell man das steigern kann. Ja. Aber man kann natürlich nur die Spezialisierungen dazu steigern, weil man ja nur sekundär sozusagen den Hauptpunkt steigern kann. Ja. Und zwar kann man die wahlweise durch Training oder Erfahrungspunkte steigern. Je besser man schon ist, desto weniger kann man es durch Training machen. Ja. Dann braucht man Erfahrung. Mit Erfahrungspunkten kann man das dann da wieder steigern und so weiter und so fort. Also das.
Super.
Also all das, was dazu gehört. Ja. So, und jetzt sind wir auf Seite 5. Und mein Wecker klingelt. Das ist aber schlecht für den Wecker. So. Was? Ich will den nicht.
Das ist der Schiedsrichter, der hat gesagt.
Ich glaube, ich schalte ab. So, okay, gut. Ich bin nämlich noch lange nicht fertig mit euch. So, also ich habe in meinem
Computer Leben hat aber auch schon geklingelt.
Nur auf den billigen Plätzen. Okay, gut, ich gebe es zu. Meine 45 Minuten sind durch. Aber ich nehme mir noch 5. Ich habe noch nie. Das ist eine 5 Minuten
schaffe. Ruhe. Vielleicht, wenn ich ganz schnell rede.
Also, ich habe noch nie etwas mit so einer Regeldichte gelesen.
Ja.
Okay.
Weil, auch wenn andere Sachen halt viel haben im Sinne von, oh, da ist unglaublich viel und gequetscht, oder wie wir das zum Beispiel bei How to Challenge Tomorrow oder To Challenge Tomorrow hatten, hast du da immer wieder Abschnitte, in denen halt trotz all dem, keine Ahnung, ganz viel über Personen geredet wird oder dies oder das oder jenes dann dabei. Nee, das hier sind wirklich Regel an 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 Regel. Regel.
Ja.
Völlig absurd. Völlig absurd. Das Buch hätte ohne weiteres, das hat nur 32 Seiten, wenn du das modern, dieses System einfach nur normal schreiben würdest, wird das ein 200-Seiten-Buch.
Ja, ja.
Das wird ohne Problem ein 200-Seiten-Buch. Ja. Es erinnert mich aber mit all dem, wie es ist, also all das, was da drin steht, erinnert mich brutal an Powers and Perils, an Magira, das, was du vorgestellt hattest, und an Midgard.
Ja.
Also damit merkt man, obwohl die alle halt auch ein Stück weit herkommen, nämlich alle aus der Wurzel von Empire of the Pendant Throne.
Ja.
Ja.
Aber halt als Weiterentwicklung davon. Insbesondere die Teile, die sich mit dem Kampf beschäftigen, sind unglaublich ähnlich zu dem, wie du es bei Midgard hast, weil du für jeden Schlag musst du Ausdauer abgeben. Und wenn du abwehren willst, kostet dich das Ausdauer und dann bist du erschöpft und so weiter und so fort und hin und her. Ja. Also das sind ganz viele Mechanismen, die sind sich unglaublich ähnlich. Du könntest auch ohne weiteres ganz viele Elemente davon für frühes Midgard zum Beispiel benutzen oder eben für Magira. Wenn du eins zu eins nehmen könntest, das damit benutzen.
Gut, wie gesagt, das ist halt wirklich die Trivial and Sorcery-Schule, weil das ist genau das, was Trivial and Sorcery gemacht hat, mit denen so, jetzt lass uns mal realistischen Kampf machen. Und
was auch schon eine Weiterentwicklung lustigerweise ist von dem, was eben Empire of the Paddle Throne angefangen hat.
Absolut.
Und es ist im Endeffekt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich als komplettes Rollenspiel so bezeichnen würde, sondern und das wird es auch von vielen Leuten, eher wird es als Steinbruch von Regelelementen betrachtet.
So, auch da wieder nicht so Trivial and Sorcery, ehrlicherweise, weil ich habe Trivial and Sorcery ja in meinem Leben wirklich mehrmals gelesen und auch sogar ein- bis zweimal gespielt. Und durch dieses so, hier ist eine Regel, 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 du weißt halt am Ende überhaupt nicht mehr, was du da eigentlich tust, weil du halt nur Regelanwendungen hast und dadurch, dass die kontextfrei daherkommen, weißt du auch nicht, wie die zusammenhängen so richtig. Du musst also dich immer durchexerzieren und dazu ist dieses Layout halt doch wirklich krass.
Ist hart.
Weil du wirklich jeden Abschnitt irgendwie hat eine eigene Überschrift, 311.4, so.
Du siehst irgendwann nichts mehr auf der Seite. Also du siehst irgendwann nichts mehr auf der Seite. Du
kannst es wirklich nicht lesen und es ist echt anstrengend zusammenzustoppeln. Aber wenn du es verstanden hast, ist es halt nicht notwendigerweise logisch, aber es ist zumindest miteinander alles verzahnt und simuliert natürlich auch irgendwie ganz wunderbar.
Es fühlt sich an, als hättest du was erreicht.
Ja.
Es ist ein Gefühl von Zielerreichung, die aber im Grunde genommen hohl ist, weil die nichts, also die denkt nicht, die dient nichts außer sich selbst.
Richtig. Genau. Und sie sind eben additiv, das heißt, sie sind auch nicht, es ist eben genau, wie du eben mit dem Beispiel auch hattest, das wird mal durch 2 geteilt, dann wird das minus 10 genommen. Also immer, ich möchte von dieser Regel, dass sie Folgendes ergibt und deswegen setze ich eine Logik und Mechanik ein, die am Ende mir einen Wert ergibt, wie ich ihn haben will. Aber wie ich auf diesen Wert gekommen bin, ist in keiner Weise systematisch, sondern halt einfach nur so, es wäre besser, wenn es auch Minus gäbe. Also was haben wir so für Schüchter? Ja,
genau, Minus. Völlig situativ.
Grauslich.
Interessanterweise, das Magiesystem ist etwas, was sich sehr interessant anfühlt und was ich auch vorher so noch nicht kenne, weil es ein super freies Magiesystem ist. Du baust deine Zauber selbst. An was es mich total erinnert hat, ist das, was später Asmagica dann nochmal tut, in einer sehr viel freieren Form. Ich wäre nicht verwundert, wenn da Leute das mal sich angeguckt hätten und so weiter und so fort. Dann so, Alter, das kannst du nicht gebrauchen, aber das war spannend. Oder zum Beispiel auch, aber in einer ganz anderen Richtung, Champions. Weil Champions im Endeffekt ja auch nichts anderes macht, als Dinge eben tatsächlich aus großen Matrizen, die effektiv zusammenzusetzen. Ja. Und das tut's auch. Aber ich will euch noch ein paar Schlaglichter mitteilen, weil wenn ich das, ich könnte das jetzt noch das drei können Stunden noch zwei, durch, drei, können wir noch ein paar Stunden machen, das wollen wir aber nicht. Aber ein paar Schlaglichter. Alle Spezialisierungen kannst du selbst erfinden.
Ah, es gibt überhaupt keine,
deswegen Beispiele. Es gibt Beispiele. Ah, es gibt nur Beispiele, aber eigentlich erfindest du sie selbst.
Weil die nur auf die Wert zurückgehen. Ja, das ist halt dann wieder cool. Das ist schon eine lustige Mischung aus wahnsinnig frei und wahnsinnig irgendwie verkastelt.
Wahnsinnig verkastelt. Ja. Also das definitiv. Zauber ist absolut Freeform. Spannend, auch durchaus mit so verschiedenen Aspekten, Dingen, Zeug, also mit dem, du kannst du das, dann kostet es so und so viele Punkte, dann steigert sich das Level so und so weiter. Also setzt dir aus so verschiedenen Sachen zusammen, kannst du den Zauber draus zusammensetzen. Mhm. Auf 8 Seiten. Das Balancing muss man allerdings völlig außer Acht lassen. Das ist vorn und hinten ein Albtraum.
Das ist aber immer das große Problem.
Waffenlose Angriffe sind keine Waffenangriffe, sondern sind Bewegungsaktionen. Mhm. Was auch wiederum, glaube ich, vor allen Dingen dazu dient, dass Tiere das gut können. Mhm. Weil die haben keine Waffenfertigkeiten, aber es muss ja alles im System bleiben. Aber das heißt, ein waffenloser Angriff wäre eine Bewegungsskill.
Okay.
Kämpfe werden in dem Spiel definitiv primär durch Erschöpfung geregelt. Irgendwann kann irgendeiner nicht mehr. Das ist bestimmt realistisch, aber ob das lustig ist, lassen wir mal
dahin. Endet immer so ein bisschen unbefriedigend.
Die Rüstung erhöhen deine BP.
Ja.
Also deine Body Points.
Ja.
Das heißt, du nimmst Schaden, aber der ist dann die Rüstung und am Ende wird das geteilt durch wie viel gehört dir und so weiter. Also wie viel Bodypoint hast du genommen, wie viel hat die Rüstung genommen.
Auch einfach ein komplexes System, um letztendlich Armor als Buffer einzubauen.
Aber die coolste Regelerklärung zu dem Thema, die musste ich dreimal lesen, bis ich geglaubt habe, dass die da wirklich steht. Es gibt nämlich auch spezielle Bodypoint-Regeln, natürlich Rüstung, wenn du mit Fell oder mit Schuppen. Also theoretisch kannst du das auch, also du hast ein Fell an oder sowas, aber im Grunde genommen geht es ja auch vor allem um Tiere. Also dickes Fell gibt dir mal 1,5 deine Bodypoints, wenn du Vlies oder sowas dann schon hast, ist es mal 2, schwere Schuppen sind mal 2,5 und so weiter. Also, das bedeutet, dass ein Bär, der 400 Pfund wiegt, 40 Bodypoints hätte, wenn er rasiert ist. Das steht da so wortwörtlich. Thus a beer weighing 400 pounds would have 40 BP if shaved.
Okay.
Ja.
Da ist dann die Frage, wer rasiert den Bär?
Aber wenn er sein normales Fell hat, hat er schon 60.
Ja, okay. Also,
das wollte ich euch nicht vorenthalten, die Stelle ist. Und wie gesagt, von der Sorte gibt es auch ein paar. Das ist aber völlig unironisch gemeint.
Ja.
Das ist einfach nur zur richtigen Erklärung. Aber wie gesagt, ich fand's gut. Es gibt einen Bruchfaktor für die Waffen.
Na klar,
natürlich. Ja, ich das gehört, ja. Und Waffen machen nicht Schaden anhand dessen, was sie sind, sondern anhand ihres Gewichts.
Ja, wegen Impact.
Ja, genau.
Ja.
Was... Ich glaube, da könnte man sich drüber streiten, ob eine Waffe, die nicht echt schwer, also die gut schneidet, nicht vielleicht dann irgendwie sogar mehr was machen könnte. Weil wenn ich dich in der Mitte auseinanderhacke oder sowas.
Aber Ancient Spielen ist das mit nicht der das, Schärfe echt...
Sind das alles Wuchtwaffen im Endeffekt?
Im Normalfall schon.
Ja. Also das haben wir drin. Und im Kampf machen wir das in 2 Sekunden. Jede Phase hat 2 Sekunden.
Oh, wow.
Und du kannst mit deiner Waffe öfter angreifen, wenn sie kleiner ist und weniger wiegt. Abhängig aber im Verhältnis zu deiner Stärke.
Ja.
Weil zu welcher Klasse die gehört, hängt von deiner Stärke ab.
Ja.
Und du kannst aber auch EP, also Energy Points, ausgeben, um dann öfter anzugreifen, wenn du das möchtest. Also ja, du kannst sehr viel Einfluss auf das
super
nehmen, was du da tust.
Super flexibles Kampfsystem, wenn man Lust hat, Zeit damit zu verbringen.
Wenn man damit wirklich, also es ist nicht ganz so schlimm wie Phoenix Command, aber ich glaube, es ist echt, dauert schon eine Weile. Alle Dämonen, Götter und Geister sind im Endeffekt eigentlich nur unterschiedlich mächtige Kräfte der Natur und können auch den Platz wechseln. Also gerade Dämonen sind meistens Götter, die nicht mehr angebetet werden und irgendwie auf der Suche sind. Das fand ich mal sehr spannend. Und Wunder funktionieren halt über die Frömmigkeit und sind natürlich komplett anders als
Zauber.
Zauber, komplett. Hat damit nichts zu tun.
Nee.
Völlig anders, neues System. Und es ist halt so sehr aus der Zeit gefallen. Weil jetzt muss man mal bedenken, in demselben Zeitpunkt, als das hier rausgekommen ist als Spiel, kam auch zum Beispiel Ravenloft raus. Das erste Abenteuer. Ja. Also, wo man einfach mal merkt, da geht es halt sehr viel in die narrative Richtung. Und hier werden noch Dinge durchgerechnet, da hat das, also hat ganz viel schon kein Problem, also gar kein Interesse mehr dran. Das Beste an dem Ganzen, also das, wie gesagt, das Regelsystem funktioniert, glaube ich, am Ende des Tages. Ich hätte echt nicht so richtig viel Interesse daran, das zu spielen, weil du einfach viel Arbeit damit hast, ja, dann kommst du am Ende zu keinem Mehrergebnis.
Ja.
Also es ist halt nur wie den Term zu verlängern, ohne,
ja,
da muss ich mehr rauskürzen, effektiv. Aber was Spannendes ist, sind die Kulturpakete.
Mhm. Mhm.
Da habe ich mystisches Griechenland und mittelalterliches England. Mhm. Also das sind 24 Seiten und es ist wirklich in der Mitte geteilt. Mhm. Habe ich effektiv ein Kulturpaket. Und diese Kulturpakete nehmen die einzelnen Regeln. Dafür ist es dann auch wichtig, dass du genau weißt, das ist dann Regel 1.2,
mhm,
und modifizieren die dann, ja, dafür.
Jeweils für die Zeit dann.
Jeweils für das, was es ist.
Na klar.
Es ist eigentlich ähnlich wie Lands of the Rising Sun. Das könnte auch als Kulturpaket hierfür erscheinen, ja, eigentlich. Ja. Wo du nichts anderes tust, als zu sagen, es ist grundlegend diese historische Epoche. Aber sie berücksichtigt ihre mythischen,
genau, wie wenn es das stimmen würde, was die Leute damals erzählt haben, was stimmt.
Genau. Ja. So, also das heißt, was haben wir bei dem Griechenland-Ding? Die Unterscheidung, was sind Hellenen und was sind Pelasger?
Mhm.
Also das andere, das Urvolk, was da sozusagen dann auch noch gelebt hat. Dann hast du mythische Gestalten statt Fantasy-Spezies. Also das heißt, wenn du ein Satyr spielen willst, dann benutze das, wie du einen Elfen erschaffen würdest. Oder, ja, wenn du Zentauren, dann sowas wie eine Oger erschaffen würdest und so weiter und so fort. Wichtig natürlich deine Geburtshintergründe. Also von welcher Gott hat sich aus Versehen mit deiner Mutter,
ja,
oder mit deinem Vater irgendwie vergnügt und sowas? Oder steckt bei dir nicht doch irgendwo ein Königssohn oder Königstochter mit drin? Genau, Beschreibung der Kalender und Feiertage. Also auch da wird es auch super historisch, ja, natürlich, ja, dann dabei. Das Pelasger Königstum wird in allen Details erklärt. Also weil die haben dieses König für ein Jahr und, ja, in der Zeit bist du total der Held und danach, ja, musst du dich leider opfern. Außer du findest ein kleines Kind, das du stattdessen opfern kannst und so weiter und so fort. Also ich werde hier mir wurden sehr viele Sachen erklärt, die ich echt nicht wusste und von denen ich auch nicht wusste, ob ich so wissen will. Spezialisierungen, die wichtig sind. Zum Beispiel dafür braucht man vor allen Dingen eins. Rhetorik. Ganz wichtiger Kommunikationsskill. Klar, weil haben wir in der Zeit.
Reden
schwingen und sowas. Änderungen zur Magie, die ist witzigerweise halt viel weniger direkt, sondern mehr halt Vorhersagen, Prophezeiungen, ja, und so weiter, ja, und so fort. Aber du kannst gar keine Blitze werfen und solche, ja, Sachen dann nochmal. Genaue Angaben zu den griechischen Göttern, Gegner und zwei kurze Szenario-Ideen und eine Idee, wie du eine Kampagne daraus stellen kannst.
Mhm.
Peng, auf 12 Seiten. Und dabei habe ich euch wirklich auch nur die Highlights gegeben an der, ja, Stelle. Also das ist wirklich kompakt. Also ein Bundeswehrkeks ist ein Scheiß dagegen,
ja,
muss ich sagen. Dasselbe haben wir dann noch für mittelalterliches England. Da haben wir natürlich, da wird erstmal gesagt, weniger Hintergrund, weil das ist so ähnlich zu allen Fantasy-Rollenspielen, das braucht ihr gar nicht. Dann aber ganz, ja, viel über die Geschichte Englands.
Ja.
Die verschiedenen Wellen an Invasionen werden, ja, da dargestellt. Pikten und Fairies, Heidentum, auch da ist die Magie anders, nämlich, klar, weniger mächtig.
Ja, Logo.
Das merkst du, alle diese Sachen, die nimmt all die Fantasy-Aspekte, die sie vorher eingebaut, nimmt sie erstmal wieder weg.
Ja.
Außer für ganz besondere, wenn du Merlin spielst, dann kannst du natürlich tolle Sachen machen. Dann aber Regeln für Vertrauten und Hexenzirkel und solche Sachen, also das ganze, ja, Heidentum.
Ist
dann ausgeweitete Regeln, ja, für Drachen.
Ja.
Und, ganz wichtig,
Feen?
Richtig, Wetter. So, also das haben wir natürlich drin.
Naja, England, aber Wetter.
Das habe ich,
also es regnet.
Regnet oder so wie gestern.
Genau, das ist aber wirklich völlig. Und dann kriege ich aber nochmal zwei Seiten über die Artus-Saga,
ja, ja,
oder zwei Seiten über Feudalismus.
Ja.
Also so viel zum Thema, ich kriege nicht viel erklärt, aber, ja, offensichtlich erschien es halt dann doch wichtig, ja, genug. Aber auch wieder Szenarien und alles mit dabei. Im Grunde genommen nimmt das hier eine Sache vorweg, die später bei AD und The Second Edition rauskam. Nämlich diese grünen Bücher.
Ich wollte gerade sagen, da gab es das
Setting. Für Kelten, ja, und für Wikinger.
Kelten, Wikinger, für, ja,
ich glaube, Hellas irgendwie.
Genau, gab es auch alles.
Antike.
Das, faktisch ist das wirklich genau das.
Ja.
Vorweggenommen, du hast Pakete, die könntest du so auch nehmen, wenn du sagst, ich kann mir aus Regelelementen den Hintergrund zusammen dübeln. könntest du das auch nehmen, statt zum Beispiel einem GURPS-Buch dazu.
Genau,
ich würde das GURPS-Buch halt präferieren, ja, weil mir das was erklärt. Das ergibt mir vor allen Dingen ganz, ganz viel Crunch und hofft, dass ich das verdauen kann. An
der Stelle.
Ja. Und das ist in a nutshell Lens of Adventure. Es ist halt einfach zu spät.
Ja.
Es ist viel zu spät rausgekommen. Es ist brutal nach seiner Zeit rausgekommen. Es kam auch nie weiter, es waren noch weitere Kulturpakete geplant, aber kurz danach war auch mit FGU
mit dann FGU irgendwann Schluss zu wollen, ja,
in dem Ganzen. Da war dann das Thema 1 war auch erledigt. Und das ist auch in allen Rätsels, die ich gefunden habe, läuft es im Endeffekt immer darauf hinaus. Die Regeln kannst du als Steinbruch benutzen. Die Kulturpakete kannst du auch so für andere Dinge dann tatsächlich nutzen, weil sie einfach noch interessante Dinge beinhalten. Aber es ist ansonsten halt wirklich aus der Zeit gefallen. Das ist, also das war für mich jetzt wirklich nochmal so das brutalste letzte Aufbäumen dieses Astes, den wir da haben.
Jetzt, mal sie ja selbst sagt, naja, das ist aber noch nicht gut.
Doch, doch, sie sagt, es ist noch nicht perfekt, aber es ist eine super Grundlage.
Es ist eine Grundlage, aber es ist noch nicht angekommen.
Aber damit geht es, also damit passiert dann.
Es macht halt keiner weiter.
Nee, es macht damit einfach am Ende des Tages keiner. Beziehungsweise, wenn dann weiterentwickelt wird, ist es eher eine rückwärtige Entwicklung. Das heißt, ganz viele von den Elementen werden wieder rückgebaut. Also zum Beispiel dann jetzt eben dann das, die Midgard 2. Edition, die rauskommt und so weiter. Die baut davon ja Dinge eher wieder zurück als weiter. Und sowas, was dem Spiel aber auch gut tut. Also es wird natürlich einfach am Ende des Tages spielbarer. Aber es war auf jeden Fall, war das echt eine Erfahrung, dass bei dem Lesen der Regeln. Das Lustige war, ich saß beim Friseur, um mir die Haare wieder grünen zu lassen. Und da habe ich den Teil über den Bären gelesen. Ich kann euch sagen, es hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Weil ich musste einfach schallend anfangen zu lachen.
Ja,
der rasierte Bär. Der rasierte Bär.
Okay, Leute, also wir haben jetzt das Problem, wer rasiert den Bären?
Genau. Wenn du den Bären vorher rasierst, bevor du ihn bekämpfst, hat er auch nur noch zwei Drittel seiner Bodypoints. Ja, du weißt Bescheid. Weißt du, wenn du zum Beispiel auf einen Nackthöhlenbär trittst oder sowas, dann weißt du Bescheid.
Was soll denn das sein?
Sehr schön. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, fühlt euch jetzt ein bisschen besser informiert.
Wahrscheinlich mehr als du.
Es war durchaus interessant, also will ich gar nicht sagen, also weil es hatte schon Charakter. Aber es war halt wirklich Hartbrot und die gab es auch wirklich ganz ohne Butter. Ja. Also, das war schon harter Tobak. Aber ernsthaft, danach hatte ich nochmal versucht, nochmal in die Allurums rein zu... Ist
ausgeschlossen. Das kannst du vergessen.
Kannst du nicht lesen. Das kannst du einfach nicht lesen.
Ich habe jetzt auch, also übrigens, wahllos eine Seite aufgeschlagen.
Ja.
Fatigue-System für RuneQuest.
Ja.
So. Das ist doch was du gerade erzählt hast. Das ist wirklich fast eins zu eins, was du gerade erzählt hast. Und direkt ohne jeglichen Anschluss dahinter, weil das ja immer, also das ist ja menschenorientiert. Ja. Das heißt, jeder, der 6 Seiten eingeschickt hat, mit was auch immer er eingeschickt hat, wird hintereinander weggemacht. Das heißt, du hast praktisch Leute, die was schreiben und dann als Anschluss an das, was sie geschrieben haben, gleich ihre eigenen Leserbriefe zu irgendeinem anderen Thema schreiben. Der Typ, der das Fatigue-System für RuneQuest gemacht hat, nehmen wir uns Glück, ja, hat dann auch gleich noch Dave Hargrave kommentiert.
Ja.
Der hat nämlich vorher in Band 73, Band 72, wir sind ja bei den Leserbriefkriegen, hat er was zu Arden Adventure gesagt, dass er glaubt, was man daran besser machen könnte. Daraufhin hat in Band 73 Dave Hargrave gesagt, so, er wird jetzt überhaupt aufhören mit Alarms und Excursions lesen und er wird auch nicht mehr sich beteiligen, wenn die Leute hier ihn dauernd kritisieren. Er hat jetzt auch wirklich keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann entschuldigt er sich darüber und wollte nochmal sagen, das ist eigentlich echt großer Respekt und er würde halt nur für die nächste Ausgabe vielleicht den einen oder anderen Vorschlag machen. Und das ist halt einfach so, für die Kritik zu RuneQuest, Dave Hargrave. So, was?
Ja, da muss auch
kerngesund sein. Da gibt's nichts dazwischen und es wird einfach.
Hier wird auch nicht zu viel Platz gelassen.
Genau.
Da wird auch kein Platz mit Bildern verschwendet.
Dave Lyle kommt übrigens dann auch in dem gleichen Leserbriefkrieg vor. Also.
Ja.
Natürlich. Dabei.
Da sind sie dann direkt alle dabei. Mit dabei. Darüber ist viel passiert. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist aber auch wirklich so ein Ast, so ein Baum, der ab da verschwindet. Also, ja, das ist ja auch ähnlich zu deinem To Challenge Tomorrow. Das stammt schlussendlich alles aus derselben.
Ja.
Aus derselben Grundform. Aber das hier war so wirklich, glaube ich, das letzte Aufbäumen, wo das nochmal in einem hochprofessionellen, die damalige Form nicht mehr hochprofessionell, aber in einer professionellen Form rauskam.
Ja.
Aber das war dann einfach schon das Ende dieses Teils der Geschichte.
Ich habe zu ihr damals ein Video gefunden, ein Interview mit ihr, Das war super spannend. Da erzählt sie halt auch, dass sie irgendwann mit Gary telefoniert hat. Und Gary ist nicht darüber fertig geworden, dass sie eine Frau ist.
Mhm. Ja, man, das muss man schon sagen. Das halt, ich weiß gar nicht, ob das die erste Frau ist, die uns begegnet, rollenspielhistorisch gesehen, als tatsächliche Autorin und Kreatorin. Aber zumindest ist es die erste Frau, die diese Eigenständigkeit und diese Menge von Einfluss hat.
Ja,
definitiv. Also die nicht nur irgendwas mitgeschrieben hat, sondern sozusagen selber eine Herausgeberin.
Also es definitiv die Grand Dame.
Ja. Es gab ja auch wohl bei Rising, Land of the Rising Sun, dass die Firma gesagt hat, ja, wollen Sie es dann nicht vielleicht unter Ihrem Mann rausbringen? Und Sie sind dann, nein, wieso? Mein Mann hat nur das Inhaltsverzeichnis gemacht.
Ich meine, der Vorteil ist, glaube ich, dass Lee ist halt, geht halt in beide Richtungen, könnte beides sein. Genau. Dass die meisten Leute wissen das.
Deswegen war wohl auch Gary ein bisschen sehr verwirrt. Weil er hatte halt mehrfach da schon Leserbriefe reingegeben und also er kannte.
Dass er das sie? An eine Frau geschrieben hat.
Und
so viel zum Thema Sexismus. Ja.
Fand sie sehr wichtig.
Warte, da habe ich hier Alarm zum Scorching.
Nein. Lies mir nicht noch mal weiter, was da draus vor. Ich glaube, das wird zu hart.
Das kam halt in diesem Interview, hat sie da so ein bisschen erzählt, wie das so in der Zeit war. Das war schon sehr spannend.
Ja.
Sehr abgefahren.
Cool. Ja, sehr schön, vielen Dank.
Danke euch. Ich danke, dass ihr diesen Weg nochmal mit mir gegangen seid. Aber ich musste diesen Anfang einfach wirklich dann mal auch in aller Breite, damit man da versteht, was das ist, so mit dem. Und jetzt haben wir zwei Seiten geschafft. Also das muss man einfach gefühlt haben. Mann. Das
also ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, weil wir hatten alle schon mal irgendwann ein System, wo wir irgendwann gedacht haben, das muss doch irgendwann haben.
Ja, aber das, wie gesagt, ich habe da auch schon welche gehabt, aber das war neu.
Ja.
Das ist einfach, das in seiner Kompaktheit ist das wirklich, wirklich, wirklich hart. Also, lieben Dank an euch, danke an euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, ein Abo oder einen Kommentar, der den Algorithmus füttert. Und wenn ihr sagt, Video super, Podcast besser, dann einfach auf YouTube Music oder auf Spotify reinhören. Insofern, egal was ihr tut, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.